ARD Sounds.
Also das war meine Antwort auf all den Schmerz, würde ich sagen. Also all der Schmerz, der seit Beginn, seitdem du geboren bist, ist ja dieser Schmerz da durch die Geschichten, durch diese Epigenetik, würde ich auch sagen. Dieser Schmerz ist einfach in dir, ob du willst oder nicht, der ist einfach da. Und dann ist es deine Entscheidung, wie du damit umgehst und was du daraus machst. Und ich habe mich aber erstmal davon entfernt. Einfach um mich selbst zu schützen. Und dann kam aber 2018 German Dream dazu und da habe ich dann meine Verantwortung gesehen. Ich habe dann gesagt, alles klar, das ist die Antwort auf all die Ismen, die uns passieren, auf all den Schmerz, der uns passiert. Und da kannst du in die Schule gehen und sagen, was dich beschäftigt, was dich ausmacht und wo du hin willst und mit den Schülern ins Gespräch gehen. Und ich finde, die SchülerInnen von heute, die sind genau die Gegenüberschrift, die man braucht. Weil die sind ehrlich, die sind konstruktiv und mit denen kann man gut streiten.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust.
Nicht unbedingt zur Kelly Family. Zu den Waltons vielleicht. Zu den Teckals ganz sicher. Wenn es eine Großfamilie gibt, zu der man gerne gehören würde, dann wäre es Familie Teckal. Die Eltern, 4 Jungs, 7 Mädchen. Oder besser, 4 Männer, 7 erwachsene Frauen, von denen 5 ein eigenes geschlossenes System erschufen. Die Menschenrechtsorganisation Havar Help gehört dazu, die Bildungsinitiative German Dream und die Scoring Girls. Thylene Teckal, die jüngste der Schwestern, ist heute unser Gast. Sie kam 1992 in Hannover zur Welt. Ein eher stilles Mädchen, das sich das wilde Treiben ihrer großen Familie ansah, immer schon Musik liebte, nach dem Abitur aber erstmal Politik studierte. Als es 2014 durch den Islamischen Staat im Nordirak zu einem Völkermord an den Jesiden kam, erschütterte dies auch das Leben der Teckals. Alles wurde anders. Darum geht es heute sicherlich auch, aber der Fokus liegt ganz klar auf Thylene, die das Glück hat, gleich mit mehreren Talenten gesegnet worden zu sein. Wer sie kennt, weiß, dass das nicht übertrieben ist. Und wer sie noch nicht kennt, hat jetzt die Gelegenheit, es nachzuholen.
Herzlich willkommen, liebe Thylene.
Dankeschön.
Und heute soll der Fokus, ich wiederhole mich da, auf dir liegen, aber es ist wie bei so einem Hefezopf. Du bist schon sehr emotional und ja auch beruflich sehr mit deiner Familie verwoben und mit deinen Schwestern. Also das heißt, die tauchen immer mal wieder rechts und links des Weges auf. Aber dass ihr sozusagen einzeln porträtiert werdet, das kommt selten vor. Das kennt man von Düsen, deiner älteren Schwester, Menschenrechtsaktivistin, Kriegsberichterstatterin, Journalistin. Du bist die Entertainerin der Familie. Dabei heißt es, dass du als kleines Mädchen, du bist ja die Letzte, ganz still gewesen sein sollst. Stimmt das? Oder ist das eine Fehlinformation?
Das ist keine Fehlinformation. Ich habe vorgestern erst ein Video mit meiner Mutter gemacht, weil ich sie sehr gerne auf Social Media präsentiere.
Ja, das machst du auch gut. Ich muss immer sehr lachen.
Ja, diese Geschichten müssen erzählt werden. Ich habe sonst Angst, dass diese Geschichten irgendwie abebben, aber... Da habe ich sie gefragt, Mama, was hältst du von mir? Und sie meinte, ja, Thylene ist brav, Thylene ist still. Und ich war so, scheiße, das kennen die Leute ja gar nicht von mir. Die kennen mich ja nur outgoing und entertaining und laut. Aber diese Seite kennen sie ja nicht von mir. Aber was wichtig ist vielleicht, ist ja, dass niemand das ist, was man auf den ersten Blick sieht, sondern dass da ja viel mehr hintersteckt. Und ich war einfach die Zuhörerin. Also früher als Kind hatte ich ja keine andere Wahl. Du kommst als Jüngste in auf dieses Spielfeld und guckst dir an, alle Rollen sind belegt. Also alle Positionen sind belegt. Scheiße, was ist deine Rolle? So, und dann guckst du erstmal zu und bist erstmal still. Und das wurde mir auch vorgeworfen teilweise. Also in meinem Verlauf des Lebens, Thylene, du bist so still. Warum bist du still? Warum sagst du nicht? Du hast doch auch eine Meinung. Und dann habe ich aber nie was gesagt, weil ich einfach meine Meinung für mich ausgemacht habe. Also ich habe viele Dinge und viele Probleme, würde ich auch sagen, die ich in meiner Jugend hatte, einfach für mich ausgemacht. Weil ich heute, würde ich sagen, ich bin einfach ein Mensch, die geht ins Going. Ich bin einfach eine Macherin, in Anführungsstrichen. Also ich mache einfach. Und was still wird, wird, sage ich auch immer.
Was still wird, wird. Also du hast ja gerade gesagt, der erste Eindruck... sinngemäß stimmt in der Regel nicht. Ich habe dich outgoing, um dieses Wort zu benutzen, ich mag das ganz gerne, kennengelernt. Wir kennen uns noch nicht sehr gut, aber ein bisschen. Und Das ist ja nicht falsch. Das heißt, deine These habe ich jetzt gerade schon mal widerlegt. Es ist schon so, glaube ich, oft, dass man Menschen auf eine Weise kennenlernt und das ist dann nicht falsch. Nur wir alle haben ja noch wahnsinnig viel mehr andere Facetten, ne? Und die passen vielleicht manchmal nicht zu der Projektion, die man hat. Ich wäre jetzt enttäuscht gewesen, wenn du nur outgoing wärst, wenn man dich gar nicht festhalten könnte, um mit dir über bestimmte Dinge zu sprechen. Und so ist es ja nicht. Du hast ja wie die meisten anderen Menschen auch ganz viele Facetten.
Ja, und ich glaube, das braucht es auch am Ende. Ich habe nun mal viele Facetten, die muss man auch in der Großfamilie haben, ehrlich gesagt, von 10 Geschwistern als Jüngste. Da überlebst du sonst nicht. Wenn du nur eine Facette hast, gehst du unter. Also du überlebst nur, wenn du mehrere Facetten hast. Also du musst alles bedienen.
Ich habe gar keine Geschwister.
Es tut mir leid, du kannst eine von mir haben, wenn du willst.
Ich habe ja schon verschiedene Male versucht, mich in eure Familie einzuschmuggeln. Auf unterschiedlichem Wege, das ist mir noch nicht geglückt. Aber ich weiß nicht nur nicht, wie es ist, Geschwister zu haben. Ich weiß auch nicht, wie es ist, noch einen Zwillingsbruder zu haben. Und das würde mich schon sehr interessieren. Das unterscheidet dich ja auch von deinen anderen Geschwistern.
Ja, ich finde das total schön. Ehrlich gesagt muss ich gerade auch lachen. Ich kriege gerade auch einen Lachkampf gerade, weil es gibt nichts Besonderes, als einen Zwillingsbruder zu haben. Also, weil das hebt mich nochmal ab, ehrlich gesagt. Also als Jüngste, okay, du kannst still sein und nichts sagen, aber es hebt dich in dem Moment ab, dass du einen Zwillingsbruder hast. Weil wir sind in Hannover-Linden groß geworden. Und wir waren kleine Küken, also wir waren Embryos, wir waren 2, 3 Jahre alt und sind nackt auf einmal runtergegangen zur Eisdiele und haben uns dann Eis geholt. Und jeder wusste, wer wir sind. Jeder wusste, wer wir sind. Mein Bruder ist mit 3 Jahren abgehauen und ist in die Bahn gestiegen und von Endpunkt zu Endpunkt gefahren und hat sich irgendwo eine Pommes geholt. Und trotzdem wusste jeder, wer wir sind. Und deswegen, also als Zwilling irgendwie groß zu werden, in dem Ausmaß sozusagen, in Hannover-Linden, war nochmal was ganz Besonderes.
Wir können ja mal starten, um Hannover-Linden auch all denjenigen zu erklären, die das nicht kennen. Das hat sich natürlich auch verändert. Ne? Ja. Also zur Welt gekommen bist du 92. Deine Eltern kamen in den 70ern aus, war es Ostanatolien?
Ostanatolien, Diyarbakir.
Okay.
Oder früher Ahmet.
Mhm.
Genau.
2 deiner Geschwister kamen mit, also die lebten schon, die waren schon da. Mhm. Duzen ist die erste, die hier in Deutschland geboren wurde. Wann denn? Ich glaube 72, 73?
Da fragst du mich was, das weiß nicht mal meine Mutter, stimmt, ehrlich gesagt. Ich weiß doch nicht, wann die alle Geburtstag haben, wo soll ich das denn wissen? Also ich weiß zumindest, wann ich Geburtstag habe,
okay, das reicht ja. Stimmt, ja, wie ist das denn? Es wird eine von euch Schwestern geben, die das alles auf dem Schirm hat, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich glaube, Tuna weiß das. Also Tuna, die altruistisch ist, sage ich immer, die alles gibt für die ganze Familie, die weiß das, aber ich weiß das nicht, wirklich nicht.
In Ordnung, also wir gehen einfach davon aus, ich glaube, Duzen ist jetzt 48. 78 geboren, ja, okay, kommt ungefähr hin. So, dann kamen quasi jährlich neue Geschwister dazu.
Ja.
Und ganz zum Schluss, als eigentlich niemand mehr dran glaubte und auch der Arzt, glaube ich, deiner Mutter den Hinweis gab, ja, das könnte jetzt auch mal, ist jetzt auch mal gut, da kamt ihr 2.
Ja, da kamen wir 2. Also meine Mutter hatte auch, ich sage ja immer, wir sind sehr spirituell. Also meine Mutter ist auch sehr spirituell und sie hat irgendwie so den 10. Sinn, sage ich immer. Also eigentlich ja den 7. Sinn, aber ich sage immer, sie hat den 10. Sinn, weil da noch sehr viele andere Sinne sind. Und sie hat dann aber gesagt, lieber Arzt, nee, das mache ich nicht, weil er hat ihr geraten, sozusagen diese Babys nicht mehr zu bekommen.
Wie alt war sie?
Sie war 40. So um die 40.
Ja, okay.
Das so um, ist ja aber dann, früher war das ein bisschen was anderes. Ich glaube, es war ja nicht so weit sozusagen. Und dann hat sie aber entschieden, nee, ich höre auf mein Gefühl, ich werde diese Babys bekommen, egal was sie da draußen sagen. Mhm. Und meine Mutter ist jemand, die hört immer auf ihr Inneres, auf ihr Herz und das, was sie sich selbst sagt. Und dann hat sie uns Gott sei Dank noch bekommen. Und dann waren wir sozusagen die Kirsche auf der Sahne, also doppelte Kirsche. Also wir waren einfach das Highlight.
Ja, und ihr wart 2 Personen mehr in dieser 4-Zimmer-Wohnung, die ihr zu 13 bewohnt habt. Da haben sich alle sicherlich gefreut. Ich glaube, das waren so 2 Kinderzimmer mit jeweils 3 Doppelstockbetten oder so ähnlich.
Also ja, da wurde einfach alles geteilt. Also ich erinnere mich nicht mehr so richtig an diese Wohnung. Ich erinnere mich nur noch an das Draußen sozusagen, dieses Leben draußen. Aber da war ich ja auch nur 2, 3 Jahre alt oder 4 zumindest, bis wir weggezogen sind. Aber an diese Wohnung erinnere ich mich nur noch ganz dunkel. Ich weiß nur, dass wir sozusagen bei unseren Eltern mit im Schlafzimmer geschlafen haben,
okay.
Mit einem Kinderbett sozusagen. Und die anderen sich das Zimmer teilen mussten. Und deswegen hatten wir Glück.
Hannover-Linden ist damals ein Bezirk gewesen, ein Stadtteil, verhältnismäßig zentral dann doch. Viele Kneipen, viel Studentenkultur, viele Wohnungen, bezahlbarer Wohnraum, würde man heute sagen. Viele Altbauten, auch runtergekommene Altbauten. Und ich mag das Wort Multikulti nicht, aber sehr viele Ethnien, also ja, sehr, sehr viele Leute lebten da zusammen. Und kamen auch, das war mein Eindruck, ich komme auch aus Hannover, lebten da gut zusammen. Also ja, so, dass es zu Zerwürfnissen kam oder zu Straßenkämpfen oder irgend so. Also es ist mir eigentlich nicht in Erinnerung.
Nee, mir auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe Hannover-Linden sehr positiv in Erinnerung. Mhm. Also ich habe das Gefühl, da durfte man sein, wie man ist. Und da wurden keine Unterschiede gemacht. Egal, wo man hergekommen ist, egal, was die Eltern verdient haben, egal, wie man aussah, egal, was einen ausgemacht hat auch irgendwo. Hannover-Linden war Akzeptanz. Mhm. Und ich mag das Wort auch nicht, Multikulti, aber so war es damals. Also so hat man es ja irgendwie genannt. Und wenn man sich die Medien anguckt, so hat man es einfach genannt. Und ich bin total dankbar, dass ich da aufgewachsen bin, ehrlich gesagt, dass ich immer sagen kann, ich komme aus Hannover-Linden. Das ist was wert mittlerweile. Also es ist ja wie in Berlin. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Womit vergleiche ich das?
Ja, scheiße.
Aber okay, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Wir hören jetzt Koma Ahmed. Und da ist ja schon die Stadt, von der du gerade gesprochen hast, aus der deine Eltern kommen vielleicht. Ist das richtig oder ist es Zufall, dass es auch so heißt?
Das ist eher Zufall, dass es so heißt. Ich habe es später verstanden, ehrlich gesagt. Aber Ahmed ist ja das frühere Diyarbakır. Und daher kommen meine Eltern. Also da sind sie aufgewachsen, da sind sie groß geworden. Mhm. Und von da sind sie hierher gekommen.
Und das Lied heißt Tezi. Und warum hat es einen Platz auf deiner Liste gefunden?
Es hat Platz in meiner Liste gefunden, weil ich mit diesem Lied einfach groß geworden bin. Durch meine älteren Geschwister, die sozusagen aber auch in Diyarbakır groß geworden sind oder in Ahmet und dann hierher gekommen sind und diese Lieder immer im Auto liefen. Also mein Bruder hat dann immer die CD angeschmissen, wir waren auf dem Weg in die Schule und da lief dann diese Songs. Also mit diesen Songs bin ich sozusagen einfach groß geworden und das war dann identitär. Also das hat mir ein Gefühl von Heimat irgendwo gegeben. Aber ich habe es damals noch nicht verstanden, sage ich auch ehrlich. Also ich rede jetzt sozusagen aus der jetzigen Ich-Perspektive daraus. Aber damals, ja, habe ich das noch nicht verstanden und bin dann in die Schule gekommen und war nur so, okay, dankbar, jetzt wird hier Deutsch gesprochen und nicht mehr Kurdisch. Aber so sind wir in die Schule gefahren. Also er hat uns immer in die Schule gefahren und dann hat er diese CD angeschmissen und dann lief dieses Lied.
Filin Tekal ist heute hier zu Gast. Sie ist Entertainerin, sie ist ein super DJ und Teil der Menschenrechtsorganisation Hava Help. Ich würde gerne nochmal auf den zu sprechen kommen. Wie ist sein Name?
Sein Name ist Tamer, also mit M.
Tamer.
Aber ich habe einen Bruder, der heißt auch Tanner mit Ed.
Was haben deine Eltern sich dabei gedacht?
Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe die noch nie gefragt, warum wir erstens alle mit T heißen.
Außer Düsen, was sollte die, und wie geht's der damit?
Ich glaube, der geht's richtig gut, die liebt diese Rolle, dass sie anders ist und mit D heißt. Aber meine älteste Schwester ist auch mit einem M, die heißt Muhterem und wir nennen sie mit einem Spitznamen, also wir nennen sie Muchto, Mörte, ja, alles mögliche irgendwie, aber es sind zwei sozusagen, die aus der Reihe tanzen. Aber diese Frauen sind auch besonders, muss ich sagen.
Haben deine Eltern dir eine Antwort darauf geben können, eine befriedigende Antwort? Warum?
Die haben einfach gesagt, wir haben damals viel Tee getrunken.
Das ist so ein bisschen Dad-Joke-mäßig, aber eigentlich auch nicht. Ja. Schön. Okay.
Nein, aber die meinten einfach, die hatten keinen Bock mehr. Und mein Vater hat daraus irgendwie ein Spiel gemacht. Ich meine, intelligent ist er ja. Und hat dann irgendwie das einfach weitergeführt mit diesen Tees. Aber was mit Tamer und Taner los war, das kann ich bis heute nicht beantworten. Das war echt ein Wirrwarr, auch in der Schule, weil wir alle zusammen auf einer Schule waren. Und da wusste ich immer nicht, wer gemeint ist. Aber zu meinem Zwillingsbruder, ich fühle mich ihm auf jeden Fall sehr verbunden. Er ist der beste Mensch, den es gibt. Also so einen Partner sucht man sich, so einen Weggefährten, so einen Bruder, auch ehrlich gesagt. Also der hat mich und rettet mich heute noch. Also wenn ich den nicht hätte, ich wüsste nicht, wie ich mich identifizieren würde, ehrlich gesagt. Also
würden das deine Schwestern auch so über dich und ihn sagen?
Ja, das würden die auch, glaube ich, sagen. Also die würden sogar noch viel mehr sagen, weil die uns nochmal anders erlebt haben, gerade weil wir die Jüngsten sind. Weil ich kenne das ja nicht. Also ich bin ja nicht so aufgewachsen, dass ich sagen kann, ich hatte eine jüngere Schwester oder einen jüngeren Bruder und ich weiß, wie das funktioniert. Ganz im Gegenteil, ich hatte nicht nur Neffen. Also ich wurde mit 10 Tante, aber damit konnte ich ja nichts anfangen. Also mit diesem Ruf und mit diesem Titel.
Danke für gar nichts.
Also, ne? Aber so als Jüngste aufzuwachsen, ich glaube, da haben die viel Wording und viel Geschichten, nochmal andere als die, die ich kenne.
Ich spiele nur darauf an, dass, wenn du sagst, wie oft der mich rettet und er ist derjenige, der mich rettet, weil ich als Außenstehend so das Gefühl habe, das tun deine Schwestern ja auch, aber er scheint es auf eine andere Art und Weise zu tun. Könntest du versuchen, für dich ist es ja normal, deswegen weiß ich nicht, ob dir das gelingt, aber das Besondere an einem Band mit einem Zwilling zu beschreiben.
Ja,
es gibt ja Zwillinge, wenn ich das noch schnell sagen darf, die haben Geheimsprachen. Ich kenne ein Zwillingspaar, das bis zum 5. Lebensjahr nicht gesprochen hat mit anderen, sondern nur, da haben die beiden Jungs, die beiden Brüder miteinander gesprochen in einer Sprache, die sonst niemand kannte. Ja. Und erst dann haben sie sich sozusagen einer größeren Gemeinschaft geöffnet. Das heißt, es gibt ja ganz verrückte, ganz besondere Bande zwischen Zwillingen.
Ja, das war bei uns nicht so. Also wir haben uns schon immer geöffnet, würde ich sagen, aber er war ein bisschen outgoinger, würde ich so behaupten. Also, wobei, wenn man jetzt die Kamera drauf hält, bin ich eher outgoing, aber er ist der Stille. Aber wenn es intern um die Familie geht, da war er sozusagen derjenige, der das Sprachrohr hatte. Und ich war total dankbar dafür. Also und ich sehe mich in ihm. Also er spricht meine Sprache, das will ich damit einfach sagen. Also er spricht alles das aus, was ich sozusagen auch verkörpere. Auch diese Leichtigkeit, diese Lustigkeit. Und meine Schwägerin, also die mit ihm jetzt verheiratet ist, die ich auch zusammengebracht habe, by the way, also das will ich auch nochmal Props an mich, das ist eine wunderbare Frau, die sagt auch immer, also jetzt verstehe ich, dass ihr Zwillinge seid, weil ähnlicher können wir uns nicht sein in dem Sinne, dass wir uns immer gegenseitig anstiften. Wir bauen sehr viel Scheiße auch irgendwo, aber wir bringen auch die Familie zusammen. Und er hat mir aber sozusagen auch gezeigt, wie das funktioniert. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, meine Schwestern hören auf ihn mehr als auf mich. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also die hören ihm gerne mehr zu als mir manchmal. Ich weiß nicht, worin das liegt.
Vielleicht ist es deine Wahrnehmung.
Ja, das ist meine Wahrnehmung. Mhm. Aber diese Wahrnehmung ist ja wichtig.
Ja, ja.
Also die ist ja wichtig einfach. Und meine Schwestern, wenn die das jetzt hören, würden die sagen, was erzählst du denn da? Aber das ist meine Wahrnehmung, Mädels.
Aber es gibt jetzt nicht dieses, du wachst auf, es ist 2.35 Uhr und du hast ein komisches Gefühl und am nächsten Tag telefoniert er und er sagt, ey, um 2.35 Uhr ist mir ein Blumentopf auf den Kopf gefallen.
Doch, das gibt es. Also es gab natürlich Phasen in unserem Leben, wo wir jünger waren, wo der ein oder andere einen Unfall gebaut hat, ob ich es bin oder er. Und er war aber dann so sensibel, dass er das gefühlt hat, insofern, dass er nicht dahin gehen wollte. Also wenn ich jetzt sozusagen im Krankenhaus bin und da liege und einen Schmerz habe, ist er so sensibel und so feinfühlig, er kann mich nicht besuchen.
Mhm. Er kann nicht sehen, wie du da leidest.
Er kann das nicht sehen. Bei meinen anderen Schwestern ist es was anderes. Aber uns verbindet so ein Band, das ist unerklärlich. Also ich würde für meine Schwestern sterben und für meine Brüder, aber für ihn würde ich doppelt sterben.
Okay. Münchner Freiheit hast du mitgebracht.
Ja, das dazu.
Ja, und schon ist die Reputation als DJ für immer weg. Was soll's?
Hey, ich liebe es.
Dann wirst du halt, weiß ich nicht, Malerin oder so. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Gibt es dazu noch ein Stichwort? Außer, dass jetzt alle Menschen es nie mehr aus dem Kopf kriegen für den Rest des Tages?
Integration ist gelungen, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Hier in diesem kleinen Studio los ist, wenn man so ein Sommerspiel ist, es nicht zu fassen. Die Einzige, die Kontenance bewahrt hat, bin ja wohl ich.
Ja,
aber
das
gut.
Stimmt.
Julien Tekkal ist heute hier zu Gast. Dieser Song eben Wenn wir uns jetzt in dein damaliges Leben hineinzoomen, in was für einer Situation hast du den gehört? Was ist um dich rum?
Um mich rum ist unser Haus in Hannover-Garbsen, im Bärenbostel, im Gewerbegebiet allerdings. Alle dachten immer, oh wow, die Tickets haben ein Haus, aber es war ein Gewerbegebiet, es war nochmal was anderes. Und da stehe ich gerade auf dem Dachboden. Ich stehe auf dem Dachboden, das ausgebaut wurde als Zimmer für meine zwei Schwestern Tuba und Tejan. Und meine Schwester Tuba, die für den TSV Havelse Fußball gespielt hat, hat diese deutschen Lieder mit nach Hause gebracht. Matthias Reim, Marianne Rosenberg, unter anderem die Münchner Freiheit. Und mit diesen Songs bin ich mit 10, 11, 12 sozusagen auch groß geworden. Das heißt, wenn sie das oben angemacht hat, habe ich es unten in der zweiten Etage gehört. Und dann sehe ich mich, weil ich bin ja in die Fußstapfen von Tuba getreten, sie hat für den TSV Havelse gespielt und ich habe damals auch für den TSV Havelse gespielt in Hannover-Garbsen. Und da war ein Clubheim. Da war ein Clubheim und da ist man hingegangen und dann liefen die deutschen Songs. Da liefen die deutschen Songs und dann warst du entweder dabei oder du warst raus. Aber ich war natürlich dabei.
Du warst dabei, denn du hast es aus dem zweiten Stock gehört. Lief denn zu Hause bei euch auch kurdische Musik?
Bei uns zu Hause lief nur kurdische Musik. Ich kannte das gar nicht anders. Also auch türkische Musik, weil wir sind ja sozialisiert sozusagen in der Türkei.
Ja.
Und ich habe mich der türkischen Kultur auch sehr verbunden gefühlt und fühle es auch immer heute noch. Mhm. Und da lief kurdisch-türkisch, ehrlich gesagt. Und auch der türkische Fernsehen. Also das, die ganzen Sendungen waren sozusagen auch bei uns immer an. Also auf Dauerschleife. Mein Vater hat immer türkisches Fernsehen geguckt und die ganzen Nachrichten. Es war wirklich bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Ich glaube, jeder Migrant kennt diese Geschichte. Aber diese deutschen Lieder, die waren nicht da. Die waren nicht da. Und die haben wir sozusagen mit reingebracht. Mhm. Aber meine Eltern können ja bis heute, die können ja damit nichts anfangen. Aber die haben wir uns von draußen geholt. Und das war auch ganz wichtig für mich, weil das sozusagen diese zwei Welten waren, in denen ich mich sozusagen auch zu Hause gefühlt habe. Und Münchner Freiheit, dieser Song, ich liebe das, auf dem Oktoberfest, ich bin die Erste, die auf den Tischen steht und diesen Song mit einem Bier in der Hand singt. Also, und ich weiß noch, ich erinnere mich noch an Karneval Köln, da war ich mit Anne Will sozusagen im Arm und wir haben diesen Song gesungen und dann habe ich zu ihr zugeflüstert, ich so, mehr Integration geht nicht. Und da hat die sich totgelacht. Und aber das ist es. Also das macht uns aus. Also ich liebe das Deutsche, ich liebe die deutsche Kultur, ich liebe die deutschen Songs. Ich kenne jeden Song, wirklich jeden. Jeden Upper-Song, der irgendwie in der Kneipe gespielt wird. Und ich bin auch gerne in Kneipen unterwegs und trinke mal ein Bierchen. Aber ich kenne auch viele kurdische Songs.
Das Gute ist, aber das sage ich jetzt so, das plappere ich jetzt so raus, ohne dass ich selbst die Erfahrung machen musste oder machen durfte. Und du auch, glaube ich, erst später, dass du dich nicht entscheiden musstest zwischen zwei Welten. Ich glaube, oft hast du es wahrscheinlich oder das Gefühl gehabt, es zu müssen. Und vielleicht kommt das auch jetzt noch. Ich weiß es nicht. Belehre mich da gerne. Aber ich habe in einem deiner Interviews mal diesen fast erlösenden Satz gelesen oder gehört, dass du sagtest. Und dann habe ich irgendwann begriffen, ich muss nicht entweder oder, sondern ich kann das zusammenschieben. Und das ist ja wie so ein Geschenk, ne? Ein zusätzliches Geschenk.
Ja, aber da dahinter zu kommen, ist das ist ein Weg, sage ich mal. Also in der jugendlichen Zeit war das ein Thema, was mich total beschäftigt hat. Also weil zu Hause wird kurdisch gesprochen, dann sind wir auch noch jesidisch. Also wir sind eine Minderheit in der Minderheit sozusagen. Dann noch als Frau noch mal eine Minderheit. Also du hast sozusagen drei Minderheiten, die du da vonstatten gibst und dann aber draußen sozusagen diese deutsche Gesellschaft und deine deutschen Freunde, deine deutsche Schule, wo Deutsch gesprochen wird. Das war schwierig, sage ich wirklich ehrlich.
Ja, das glaube ich.
Also das war ein anderes Leben und ich würde sagen, ich bin da aber erst, also ich bin ja zu Hause ausgezogen erst mit 26. Es ist relativ spät, würde ich sagen.
Deine Mutter hatte andere Pläne. Ich glaube, du würdest immer noch zu Hause wohnen, oder? Ja, wenn es nach ihr gehen würde.
Wenn es nach ihr gehen würde, hätte ich jetzt schon einen Mann und 50 Kinder und würde ein Haus neben ihr haben. Mhm. Oder würde auf der oberen Etage leben. Das ist so der Traum meiner Mutter gewesen. Aber Gott sei Dank ist sie ja mit uns mitbekommen und hat sozusagen den Sinn dahinter verstanden. Aber so ist das. Eltern haben andere Pläne für einen.
26 ist spät.
26 ist spät. Sehr spät. Aber es hat nochmal andere Gründe, glaube ich. Einfach, weil ich sozusagen auch einfach die Jüngste war. Also sie hat nochmal Hoffnung in mich gelegt.
Hattest du das Gefühl, sie nicht allein lassen zu dürfen?
Meine Verbindung zu meiner Mutter mit 26 war nicht gut. Also heute ist die eine ganz andere und das sagt sie. Also ich habe auch oft, wie gesagt, vor ein paar Tagen mit ihr darüber gesprochen und sie sagt, damals war ich nicht gut zu ihr, ich war böse.
Aber umso, also böse kann, weiß ich nicht, das musst du interpretieren, ob das stimmt, ob du wirklich böse warst, aber umso erstaunlicher doch, dass du dann noch so lange da gewohnt hast.
Ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte keine andere Wahl insofern, dass ich lange nicht wusste, wer bin ich, wohin mit mir und was ist mein Weg. Und der ging bis 26 Jahre, ich sag's wie es ist. Und das hat einfach lange gedauert, also einfach weil alle vorangeschritten sind und dann hadert man mit sich selbst. Also man hadert einfach, man hat diese Identitätsprobleme, die einen so, ja, wachrütteln, aber irgendwie auch so beschäftigen, dass man nicht so richtig weiß, wer bist du jetzt eigentlich und wohin willst du? Und dann hat man da angefangen das zu machen und das angefangen zu machen, aber letztendlich, und das sagt meine Mutter ja auch, Gott sei Dank mittlerweile, sie sagt ja, der Weg, als ich nach Berlin gekommen bin, war der Weg der Befreiung, dass ich sozusagen von einer Raupe zu einem Schmetterling geworden bin und das von einer kurdischen Mutter.
Und jetzt guckst du dir nebenan, da hängen diese zwei Schmetterlinge neben
Wahnsinn.
Dir.
Ja. Krass, ich habe die gar nicht gesehen, diese Schmetterlinge hier neben mir.
Da sind sie jetzt.
Ja. Mhm. Aber das ist sozusagen ihr Wording.
Du hast mal gesagt, es hat dir das Leben gerettet, dass du nach Berlin gegangen bist. Wir können ja erstmal Musik hören und so langsam da vielleicht ja auch heranerzählen, was denn da so schwierig war. In der Zeit, wenn du das möchtest. The Verve hast du mitgebracht, was sehr schön ist. Sehr schön, Bittersweet Symphony. Wofür steht der Song in deinem Leben?
Ja, für Jugend und Liebeskummer.
Shilin Tekkal ist heute hier bei mir zu Gast. Er wohnt inzwischen in diesem Haus im Industrieviertel in Bärenborstel bei Hannover. Ist deine Oma noch dabei?
Meine Oma ist noch dabei.
Das ist eine sehr außergewöhnliche Person. Du hast es schon im Teaser gesagt für Social Media, aber vielleicht kannst du sie nochmal beschreiben, weil sie eine sehr, sehr starke, möglicherweise auch prägende Frauenfigur für euch alle war.
Ich glaube, meine Oma beschreibt heute das, was wir heute sind. Ich finde es sehr schade, dass sie nicht mehr da ist, weil sie hat freiwillig entschieden, dass sie nicht mehr da ist.
Aber sie hat lange durchgehalten.
Sie hat lange durchgehalten. Sie ist 107 Jahre alt geworden, aber ich glaube, sie hat uns alle überlebt. Also ich sage es ganz ehrlich, also weil die war eine taffe, starke, krasse Frau und mega intelligent. Und sie war die erste Frau, die sozusagen auch an den Männertischen saß. Man muss sich vorstellen, sie ist im Dorf groß geworden, in Diyarbakır, also in Ahmet. Und sie war aber diejenige, die sozusagen immer da stand und aufgepasst hat. Die hat aufgepasst, dass keine Fremden reinkommen, dass hier nichts Feindliches passiert und die dann auch an den Männertischen mitgeredet hat über Politik, über gesellschaftsrelevante Themen.
Sie hatte eine Waffe, ne?
Sie hatte eine Waffe. Sie hatte eine Waffe, weil es damals nicht anders ging. Sie hatte sie bei sich, sie hat sie nie benutzt, darum geht's nicht. Sie hatte sie einfach bei sich, weil sie einfach autoritär war. Und damals, jetzt, wenn ich mich jetzt sozusagen, also diese Zeit kannte ich noch nicht, also ich kenne sie jetzt sozusagen nur aus den Geschichten, die sie erzählt hat, aber als ich sie kennengelernt habe, war ihre Waffe, war sozusagen ihr Gehstock.
Ach, okay.
Ihr Gehstock, und ich erinnere mich an ein Bild, wir haben dieses Haus vor uns und ich stehe da in der Sonne und da ist ein Basketballkorb, also es sind rote Bausteine von dem Haus und sie ist unter dem Basketballkorb, sie sitzt da. Sie sitzt da und ich komme mit meiner Mitschülerin sozusagen nach Hause und meine Mitschülerin fragen mich, wer ist das? Und ich sage, ich habe keine Ahnung.
Oh, wow, ja.
Ich habe keine Ahnung.
Beschreib sie mal.
Weil sie anders aussah. Mhm. Sie sah anders aus. Sie hatte ja diese jesidische Tätowierung, die sozusagen dafür da waren, dass man erkennt, wer die Jesiden war.
Im Gesicht.
Im Gesicht, an den Händen. Sie hatte Sonnen tätowiert, sie hatte Punkte tätowiert. Und das haben ja meine Eltern auch, also meine Mutter, sowohl auch mein Vater. Und dann saß sie da mit einem Turban auf dem Kopf, mit orangenen Haaren. Und sie saß da und hat dann beobachtet. Und jemand, der ihr irgendwie nicht wohlgesonnen war, den hat sie auch konfrontiert. Also aber in ihrer Sprache. Also sie konnte jetzt kein Deutsch sprechen, sie hat ihre Sprache gesprochen, nämlich Kurdisch. Und den hat sie sozusagen konfrontiert und dann musste ich aber erstmal sagen, oh scheiße, ich schäme mich gerade, was passiert hier gerade? So, aber jetzt rückblickend weiß ich einfach, sie war die krasseste Frau, die ich kenne, die ich je kennengelernt habe. Und ich glaube, dass wir unsere Resilienz, unsere Stärke, die wir heute haben, dass wir das auf jeden Fall von ihr haben.
Weil wie alt warst du, als sie gestorben ist?
Wie alt war ich? Ich weiß es gar nicht. Ich war jugendlich. Ich war 17, 18, würde ich sagen. Und ich weiß noch, als das passiert ist, weil sie hat dann gefastet. Sie wollte nicht mehr essen, nicht mehr trinken, weil ihr Sohn gestorben ist vor ihr an einem Herzinfarkt. Also der Bruder meines Vaters ist gestorben. Und sie hat sich dann vorgenommen, nee, ein zweites Mal kann ich das nicht erleben, weil ich überlebe hier alle. Das war ihr Leben, also dass sie das wusste, ihre Überzeugung. Mhm. Sie wusste, sie überlebt alles und sie ist dafür da, auch alles zu überleben.
107, wow.
Ja, das ist Wahnsinn. Und sie war so tough, die war so da, also mit der konnte man Pferde stehlen. Und die hat mich auch damals vom Kindergarten abgeholt. Die hat das alles verstanden, obwohl sie die deutsche Sprache nicht verstanden hat. Und trotzdem war ich so, scheiße, meine Oma holt mich ab.
Also, ja, na klar, ich meine, rückblickend ist das, ich glaube, das wird, ich glaube oder meine, dass Düsen sowas Ähnliches auch erzählt hat, dass auch so dieses, dass die Eltern kein Deutsch gesprochen haben, dass man sich inzwischen dafür schämt, sich dafür mal geschämt zu haben. Aber das als Kind willst du ja dazugehören. Du willst ja nicht weitere Punkte sammeln, wenn du auch noch vielleicht etwas anders aussiehst und immer das Gefühl hast, gehöre ich denn überhaupt dazu? Und dann kommen noch weitere Punkte hinzu und du denkst so, oh nein. Oh nein, bitte nicht das auch noch.
Ja, genau das ist es. Also diese Andersartigkeit, die durch eine Familie sozusagen geprägt ist, du hast es dir nicht selbst ausgesucht. Mm. Ich meine, du wirst ja hineingeboren in diese Familie und dann wird dir einfach auferlegt, anders zu sein. Aber du willst es doch gar nicht. Du willst doch am Ende nur dazugehören. Du willst doch Teil dieser Gesellschaft sein. Mm. Und dann siehst du deine Oma, die da voll tätowiert ist, mit einem Turban auf dem Kopf und mit einem Gehstock, die dann entscheidet, wer hier reinkommt und wer nicht. So, und dann stehst du da und dann musst du erstmal erklären, wer das ist. Aber rückblickend weiß ich natürlich, das ist eine der krassesten Frauen. Natürlich war das die krasseste Frau. Und wenn ich heute Bilder von ihr sehe, bin ich wahnsinnig beeindruckt davon. Und das ist auch ein bisschen meine Geschichte, insofern, dass ich denke, ich muss wieder back to the roots, weil das sozusagen auch meine Mutter ein bisschen verkörpert. Diese Generation sozusagen. Also meine Mutter ist 75 Jahre alt, die ist auch tätowiert. Die trägt auch manchmal Kopftuch, manchmal nicht. Das ist ihr überlassen. Also das kann sie selbst für sich entscheiden. Da sind wir ja sehr frei. Und ich habe das Gefühl, ich muss was zurückgeben. Ich habe das Gefühl, ich muss was zurückgeben und diese Generation zeigen. Und ich hätte gerne auch meine Oma gerne gezeigt. Wenn ich heute mit diesem Wissen, was ich damals hätte, wenn ich das angewendet hätte, wäre ich so dankbar. Aber ich habe das Gefühl, da fehlt jetzt etwas. Ich konnte meine Oma nicht zeigen. Aber ich war noch nicht so weit.
Ich glaube nicht, dass ihr das gefehlt hat. Wenn sie so eine kluge Frau war, wird sie verstanden haben, dass du viel zu jung dafür warst. Aber es scheint noch eine andere Phase gewesen zu sein, weil du sagst, was du vorhin angedeutet hast, ich weiß nicht, wie weit du da gehen willst, darüber zu sprechen. Also bestimme das selbst und zieh da die Grenze. Aber als die Frau, die mir jetzt gegenüber sitzt und wann immer ich dich gesehen habe, wie du rüberkommst, erstaunt es mich eben, dass du so lange zu Hause gewohnt hast und erstaunt es mich auch, wenn du sowas sagst wie, ich war böse, weil du das nicht ausstrahlst als Mensch.
Ja, ich strahle das überhaupt nicht aus. Also ich war auch nur böse zu meiner Mama, will ich damit sagen, oder auch zu meiner Familie insofern. Und was heißt böse? Ich war, glaube ich, einfach anders drauf zu Hause. Wie gibt man sich außen, wie gibt man sich in? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ja manchmal einfach so. Und meine Mutter, die sagt einfach, also die hat einfach gesagt, ja, früher warst du halt einfach nicht so gut drauf.
Was heißt das?
Das heißt, dass ich sozusagen noch nicht so weit war, zu verstehen, wer ich bin und was mich ausmacht und dass da Potenziale waren, die ich für mich noch nicht ausgeschöpft habe. Wer bin ich, was will ich und wo will ich hin?
Okay, aber wer, also ich weiß nicht, ob ich dir das heute als 58-Jährige beantworten könnte.
Aber Bettina, du musst es. Nein, dieses Wer bin ich, das weiß ich ja heute.
Aber das weiß man ja auch irgendwie so zwischendurch. Man muss sich da ja auch erst hin entwickeln.
Ja, absolut. Natürlich muss man sich dahin entwickeln. Und ich finde, jeder soll seine Zeit auch dafür nehmen. Aber mit 26, das ist schon eine Nummer, dass man da noch zu Hause wohnt. Aber das hat ja auch Gründe. Also ich meine, meine Mutter hat ja ein anderes Leben für mich vorgestellt und meine Eltern. Die wollten ein anderes Leben für uns irgendwo.
Bist du nicht rausgekommen da im Sinne von...
Ich bin da nicht rausgekommen, aber es hatte was mit mir zu tun. Es ist nicht so, dass meine Mutter das sozusagen vorbestimmt hat. Ich bin da nicht rausgekommen. Ich bin da einfach selbstständig nicht rausgekommen. Insofern weil ich mich nicht weiblich genug gefühlt habe, insofern, dass ich mich anders gefühlt habe, insofern, dass ich immer anders war. Ich wurde anders gelesen, auch von meinen MitschülerInnen. Ich war immer anders. Es gab eine Gruppe, die hieß Bebex. Die hieß Bebex, das hieß sowas wie übersetzt wie Babys. Und dann wollten die, dass ich Teil dieser Gruppe werde.
Deine Mitschülerin?
Meine Mitschülerin. Die wollten Teil, dass ich dieser Gruppe werde und ich meinte nein. Und dann haben die gesagt, alles klar, Bebex Fitülin. Ich war immer ein Und. Ich bin immer ein Und. Ich bin immer ein Dazwischen gewesen. Ich war immer sozusagen ein Resultat oder nicht mal ein Resultat oder einfach nur ein Anhängsel.
Oder ein eine Beobachterin.
Oder Beobachterin. Aber das konnte man, also ich konnte das für mich noch nicht so richtig Frame. Also ich wusste nicht, was ist denn das? Was bedeutet das für mich?
Du konntest dich mit solcher, also heute, ja genau, okay, gut. Vielleicht ist das auch, gehört das zum Älterwerden und zu diesem Reifeprozess dazu, dass man da jetzt anders drauf guckt, wenn man älter ist und das nicht so negativ abtut, sondern einfach sich heute andere Antworten geben kann. Ich konnte mich damit damals nicht identifizieren, Punkt. Ich habe nicht zu denen gehört, ich bin kein Typ für so eine Gruppe, ja, oder was auch immer. Aber du hast es dir schwer gemacht, du hast dich hinterfragt, oder?
Genau, ich habe mich sehr hinterfragt und es ist gar nicht... Ich gehöre halt nicht dazu, ich hätte dazu gehören können, aber das ist eher eine Hinterfragung in dem Moment. Also das ist eine Hinterfragung insofern, Mann, zu Hause wird Kurdisch gesprochen, draußen wird Deutsch gesprochen und du willst irgendwo dazugehören, aber wohin gehörst du jetzt? So, und deine Mutter verlangt was anderes und draußen wird was anderes verlangt. Also wo positionierst du dich jetzt? Und das war ein langer Prozess bei mir, das war ein sehr langer Prozess, auch beruflich, dass ich nicht so richtig wusste, was macht mich jetzt so aus? Also was kann ich jetzt werden, dass das sozusagen das ist, was ich machen will?
War dieses Politikstudium also eher so ein, bevor du gar nichts machst, lieber...
Ja, das war schon so etwas, okay, dann mache ich das einfach. Also das war dann einfach, also ich meine, als Kurdin bist du ja einfach politisch. Also deine Identität...
Du kommst politisch auf die Welt.
Genau, du kommst politisch auf die Welt. Und ich habe mich auch dafür interessiert. Also ich meine, ich will mich dieser Verantwortung auch nicht lossagen, aber das war dann einfach da und dann hast du das gemacht, aber damit habe ich mich nicht wohlgefühlt. Damit habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland muss man sich immer für eine Richtung entscheiden. Aber mich macht doch viel mehr aus. Ich bin doch so vieles. Du sagst es am Anfang. Ich bin DJ, ich bin Aktivistin und ich bin Entertainerin. Warum soll ich mich für eine Sache entscheiden? Frag
musst
ich dich
du,
jetzt.
Also musst du nicht. Kann ich dir hier nicht beantworten, weil hier musst du das nicht.
Ja.
Und ich bin froh um diese Art der von mehreren Schichten. Und ich würde das auch nicht anders beantworten können. Ich könnte dir auch nicht die eine Antwort geben. No doubt, don't speak, hast du mitgebracht. Warum?
Ja, das ist eine witzige Geschichte, weil, ja, ich dachte früher, ich kann singen, aber ich kann es leider nicht.
Wer hat das gesagt?
Meine Schwestern haben mir gesagt, ich kann singen und ich habe die Chance, bei Star Search zu sein. Aber das war voll daneben. Also
bist du da aufgetreten?
Nee, leider nicht. Ich bin da nicht aufgetreten, aber ich hatte die Hoffnung bis heute. Also ich warte immer noch darauf, dass meine Schwester mich anmeldet.
Radio 1. Hörbar Brust.
Tülin Tekkal ist heute hier zu Gast. Sie ist DJ, sie ist Entertainerin, sie ist Menschenrechtsaktivistin. Und die Art von Musik, die du heute liebst, ist dir eigentlich schon relativ früh begegnet, Hausmusik. Aber du konntest dem nicht so richtig nachgehen oder als DJ arbeiten. Das wäre einfach schon mal so irgendwie auflegen. Das wäre einfach damals nicht gegangen. Das hätte schon deine Mutter wahrscheinlich zu verhindern gewusst, oder?
Ja, also mit Hausmusik bin ich wirklich groß geworden. Und dann aber, wenn man in die Jugend guckt, sind andere mit anderer Musik groß geworden. Es war ja eher Rap, Black und R&B.
Also wir reden jetzt über die etwas spätere Pubertät, denn vorhin haben wir ja gelernt, dass du auch mit Matthias Reim und Münchner Freiheit.
Wir sind jetzt ein bisschen später, wobei das ist auch alles nebeneinander. Also das hat auch existiert nebeneinander. Also man hat ja sozusagen mehrere Phasen nebeneinander sozusagen. Aber ich würde sagen, ich war trotzdem aber immer diejenige, die auf Hauspartys, die immer ihren MP3-Player anschließen musste. Ich musste immer meinen MP3-Player anschließen, weil es dann sozusagen um Stimmung ging. Und das hat mich unterscheidet zwischen den anderen, die dann sozusagen auch Black, R&B und Hip-Hop mitgebracht haben oder Deutschrap. Und damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich konnte damit nichts. Und mit Matthias Reim konnte ich was anfangen, aber mit Deutschrap leider gar nicht.
Ja.
Und diese Tür hat mir meine Schwester Düsen eröffnet und aber auch Tezcan, würde ich sagen.
Die hat für die Avantgarde gearbeitet damals, ne?
Die haben damals für die Avantgarde gearbeitet, genau. Und dann erinnere ich mich noch an den Moment, oh mein Gott, das ist, als wäre es gestern gewesen. Ich war in Hamburg, ich war ein kleines Küken, also wirklich ein Embryo.
Wie alt warst du?
Ich war 14. Mhm. 14, 15, würde ich sagen, und wirklich grün hinter den Ohren. Aber ich bin da in Hamburg gewesen und Düsen war mit ihren Best Buddies, also wirklich die gut aussehendsten Typen, die man kennt, war sie auf einer Hausparty bei jemandem zu Hause. Und da lief dann Hausmusik. Da lief dann Hausmusik und das hat mich so geprägt, weil ich wusste, okay, das ist anders. Das hört sich ja mal ganz anders
Absolut.
An, als das, was man aus Hannover, Garbsen, Bärenbostel kennt. Also das war ein Unterschied. Und da wusste ich, okay, das gefällt mir, da will ich hin. Aber ich habe noch nicht begriffen, wohin. Also ich wusste nur, das gefällt mir, aber was es letztendlich bedeutet, das habe ich nicht verstanden.
Okay, du gehst wieder zurück nach Hause. Also Düsen hat dich wahrscheinlich mitgenommen, weil ihr...
Ich war ihr Accessoire.
Du hast sie geschmückt. Ich glaube, die Älteren mussten sich immer um die Jüngeren kümmern. Ne?
Ja, die durften das Haus nicht ohne uns Jüngeren verlassen. Also die mussten erst putzen, alles aufräumen und dann durften die raus, aber nur mit jüngeren Leuten.
Ja, also so bist du zur Hausmusik gekommen. Ich meine letztendlich, danke Düsen. Aber dann ging es doch wieder nach Bärenbostel und zwar noch viele, viele Jahre. So mit 16, wenn ich dich gefragt hätte, was willst du machen? Du hast ja schon gesagt, du wusstest es nicht genau, du wusstest nicht, wer du bist, aber hätte es jetzt überhaupt keine Grenzen gegeben oder keine Erwartungen und keine Konventionen, wofür hättest du dich entschieden?
Ich erinnere mich daran, dass wir mal Silvester gefeiert haben und dann gibt's ja dieses Bleigießen. Mhm. Und bei mir ist ein Mikro entstanden.
Ach.
Mikro, also ich habe so gedeutet, es war ein Mikro. Ich habe es heute noch. By the way, ich habe es heute noch und ich habe mich damals als Moderatorin, Entertainerin im Musikbereich gesehen, schon immer. Aber ich habe nie den Weg dahin gefunden oder habe mich nie getraut, sozusagen den Weg dahin zu gehen. Aber das war sozusagen das, was mich umfasst hat. Also da habe ich von geträumt in dem Alter. Mit 16 Jahren wollte ich MTV-Moderatorin werden. Und habe immer zugeguckt, aber da war niemand, der so aussah wie ich oder die so aussah wie ich. Und deswegen habe ich das dann abgetan.
Deine Mutter hat ja teilweise wirklich auch ein sehr strenges Regiment geführt, was nicht anders geht. Also, dass ich das jetzt so sage, entnehme ich auch nur vielen Äußerungen, die ihr schon getätigt habt, ihr Schwestern, auch öffentlich in Interviews. Ihr habt ein Buch rausgebracht, Wut und Wärme, das ist noch ganz warm quasi, das ist gerade erst rausgekommen. Warte mal, der zweite, wie wir als Schwesternschaft Deutschland verändern, ja?
Genau, wie wir als Schwesternschaft Deutschland verändern.
Ja. Und insofern ist es, glaube ich, okay, wenn ich das zitiere, dass sie eben, aber sie musste natürlich auch als Mutter so vieler Kinder, musste sie auch einfach eine klare Linie vorgeben, kann ich mir vorstellen. Dein Vater nun hat sehr, sehr viel gearbeitet, aber auch schon früh als Menschenrechtsaktivist, glaube ich, gearbeitet. Ne? Also Leuten geholfen, die Asyl gesucht haben.
Richtig.
Bei euch war viel Besuch. Also hättest du ihm mit deinem Berufswunsch kommen können?
Ich hätte damit bei ihm ankommen können, ja. Aber ich habe mit ihm darüber nicht geredet, weil einfach immer Platz für andere da war. Also du musst dir vorstellen, du bist in diesem Haus und es ist ein wunderschöner Garten und du wächst da auf morgens, samstags, sonntags und es riecht nach Champignonpfanne, es riecht nach Eierspeisen, nach Menemen, wie wir es nennen. Ja, es ist super lecker, es riecht nach frischen Tomaten, frischen Gurken. Und dann wirst du da wach, aber da geht es um andere Themen, da geht es um Politik, da geht es um politische Themen. Und so bist du auch groß geworden. Ich bin politisch groß geworden, also schon immer. Es ging immer um andere, es ging immer um das Politische, es ging darum, die Welt zu verbessern, durch meinen Vater und meine Mutter. Stand wie eine Eins hinter ihm. Also meine Mutter, würde ich sagen, war die Diplomatin, die alles gehalten hat. Und mein Vater ist eher der Idealist. Also ich würde sagen, Düsen kommt nach ihm, ehrlich gesagt. Also die sind sehr idealistisch und sehr purpose-gedriven. Mhm. Aber meine Mutter ist sozusagen die, die das ganze Kartenhaus zusammenhält. Die hält das alles zusammen. Und ich glaube, ich hätte damals zu niemandem von meinen Eltern gehen können und sagen können, hey, diesen Wunsch habe ich. hätte ich nicht machen können. Aber zu meinen Schwestern hätte ich gehen können. Mhm. Und das habe ich auch. Also ich bin zu meinen Schwestern gegangen. Ich habe dann irgendwann in den 20er Jahren habe ich gesagt, hey Leute, ich habe hier einen Wunsch, weil mich ganz viel ausmacht. Und das ist Musik, das ist Politik, weil ich nicht anders konnte. Das sind gesellschaftsrelevante Themen, aber das ist auch Entertainment und Comedy. Ich möchte das gerne alles zusammenbringen, darf ich eine Sendung machen? Und dann standen meine Schwestern wie eine Eins hinter mir und meinten, mach es einfach. Und dann habe ich eine Sendung gegründet.
Hast du wirklich gemacht? Die lief im WDR. Also du hast es erst alleine gemacht, dann ist es viral gegangen. Der WDR ist draufgesprungen. Es gab 2 Staffeln. Es gab eine Grimme-Preis-Nominierung.
Richtig.
Anders hieß die Talkshow. Aber da kommen wir gleich zu. Lass uns erstmal kurz durch Musik unterbrechen. You Don't Know Me. Oh. Warum hören wir dieses Lied jetzt?
Wir hören dieses Lied, weil das sozusagen mein Einstieg in die Hausmusik war. Also mit diesem Lied, mit diesem House-Song bin ich das erste Mal sozusagen groß geworden. Also da habe ich gespürt, was Hausmusik bedeutet. Und das, wenn ein House-DJ diesen Song nicht auflegt, dann hat er mit House nichts zu tun.
Hausmusik war auch für mich, die ich um einige Jahre älter bin, so eine absolute Initialzündung und sowas ganz Neues und auch wieder ein Beleg dafür, dass man sich nicht für eine Sache entscheiden muss, sondern sehr viele verschiedene Musikarten nebeneinander existieren können und man sie gut finden kann. Und House hat allerdings ein bisschen was durcheinander gebracht, fand ich, weil ich bis dato immer wusste, wer Interpreten sind, auch ein bisschen die Geschichte dazu, die Namen kannte ich und die Alben und so weiter. Und House kam ja auch so ein bisschen mit der Digitalisierung. Plötzlich gab es so eigene, einzelne Tracks und so weiter. Das ging ja so langsam ineinander über. Auch andere elektronische Musik. Und irgendwann habe ich so den Überblick verloren. Also ich habe nach wie vor gute Songs entdeckt, tolle Projekte, aber ich wusste nicht mehr, wer dahinter steckt. Das ging so schnell. Wer ist der DJ? Wer hat's gemixt? Was ist das für eine Referenz? Wo gehört das hin? Eigentlich egal.
Ja, eigentlich egal, aber wenn man gute Musik feiert, dann bleibt man dran, habe ich das Gefühl.
Also und vor allen Dingen, wenn man damit arbeitet, denn die guten Songs willst du natürlich auch auf die Partys ballern. Du willst ja, dass die Leute danach tanzen.
Ja, ich finde, es gibt Kult-Songs, die müssen laufen. Also ich finde, das muss sozusagen in deinem DJ-Set mit eingebaut werden. Es ist jetzt nicht nur Armand van Helden, also mit You Don't Know Me. Da gibt's noch diverse andere Beispiele, aber mit diesen Songs bin ich groß geworden. Und ich finde, es kann wieder ein bisschen back to the roots gehen. Also ich will ihn wieder in die 80er, in die 90er, in die 2000er vielleicht auch noch. Und diese Hausmusik von damals wiederbeleben. Mhm. Also, und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich auflege, dass dann auch nochmal eine andere Altersgruppe mit dazu tanzt. Also nicht nur die Gen Z und die Millennials, sondern auch wirklich nochmal on top sozusagen.
Wir Hörerinnen und Hörer, die Radio 1 Zielgruppe.
Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, das ist doch die Hausmusik, die wir lieben. Das ist es doch, worauf es ankommt. Und da will ich wieder hin. Und das ist das, was ich auch liebe. Also da schlägt mein Herz für. Damit bin ich ja groß geworden.
Aber Musik ist ja auch so fluide, sodass du kannst diese alten, in Anführungsstrichen, Tracks ja nehmen und du kannst ja trotzdem noch neue dazu holen oder auch mixen. Und du machst ja auch selbst Musik. Wir hören nämlich jetzt gleich ein Stück, das du selbst gemacht hast. Was ist das für eine Genese? Erzähl mal.
Ja, also dadurch, dass ich eben Hausmusik liebe, hat mir eine Sache aber gefehlt. Es gibt Africa House, es gibt British House, es gibt alle Varianten von House, aber dieses kurdische House, das gibt es noch nicht. Und klar gibt es auch Oriental House sozusagen, aber noch nicht auf diesem Niveau von 90er, 80er House. Und da habe ich jetzt sozusagen mit 2 weiteren DJs, die sozusagen auch da sehr groß etabliert sind, einfach die Antwort gehabt, hey, lass uns das doch mal in diese Richtung lenken. Lass uns doch mal was Größeres machen, dass auch mal Migranten, die so aussehen wie ich oder wie meine Geschwister, die sich da auch wohlfühlen und dazu tanzen können. Weil das fehlt mir momentan noch auf Ibiza, ehrlich gesagt. Auf Ibiza fehlt mir noch.
Gibt es Ibiza noch?
Ja, Ibiza gibt es sowas
also
von
okay,
noch.
Also okay, es gibt aber Ibiza da noch, aber ist das noch der ja, Hotspot das ist, für ist, Hausmusik ja, das und, ist der und Hotspot. Clubs und so?
Ja, das ist der Hotspot. Ui. Das ist der Hotspot nach wie vor. Das bleibt, wird auch nicht gehen, glaube ich. Aber ich glaube, Mykonos ist auch noch dazugekommen.
Stimmt, Mykonos.
Südafrika kommt noch dazu, Mexiko kommt noch dazu. Aber ich finde, das war noch nicht Repräsentant. Das gab es noch nicht und das gibt es noch nicht. Und ich dachte, hey, das ist doch das, was mich ausmacht und ich muss das jetzt einfach übersetzen und habe jetzt sozusagen diesen Song daraus gemacht.
Ich habe ein DJ-Set von dir gesehen, das ist eine Stunde lang, das kann man auch nachhören, das läuft auf YouTube, Hör.
Ja.
Also Hör heißt, ist das eine Reihe oder was ist Hör?
Das
ein
ist,
Projekt?
Das ist ein Projekt sozusagen, was in einem, also das wird ja so,
wie in so einem
dargestellt,
Badezimmer ist
als wäre das ein Badezimmer, aber solche Projekte gibt es überwiegend, also jetzt nicht nur im Badezimmer, sondern einfach, dass dann Raum gegeben ist, wo man auch Menschen mit hinbringen kann, aber das ist ein Online-Format. Das ist ein Online-Format, was super gut ankommt und wo jeder DJ oder DJ sich selbst entfalten kann. Und genau, da habe ich eine Stunde-Set hingelegt und mein letzter Song war dann sozusagen auch mit einem...
Darauf wollte ich hinaus, da hast du es schon, ist das
ja,
so ein
da
der
so
Testballon gewesen, das war im Juli 25.
Ja genau, da habe ich es angeteasert und ich habe aber auch letztes Jahr angefangen auf den Straßen von Berlin, ob es jetzt in Kreuzberg, Prenzlauer Berg oder in Schöneberg war. Habe ich
Hauptsache
mich auf,
Berg, oder?
Ja, Hauptsache Berg, das ist egal, Hauptsache hoch. Aber da habe ich angefangen, mich da einfach hinzustellen und ein Video zu drehen und habe dann Hausmusik mit kurdischer Musik, die es aus den 90ern und 80ern gibt, zu verbinden. Und das hat super gut funktioniert. Das ist super gut angekommen. Es ist viral gegangen. Und deswegen habe ich dann entschieden, in dem Moment, alles klar, Tülin, das braucht es jetzt. Und deswegen produzierst du jetzt genau das.
Und deswegen hören wir jetzt genau das. Sind Sie traurig, dass es vorbei ist? Ist ein richtig gutes Stück geworden. Heißt Dilane?
Ja, Dilane heißt sozusagen wie, ist auf Kurdisch tanzen. Dilane. Also komm Dilane, wir tanzen auf eine Hochzeit sozusagen.
Machst du mehr oder macht ihr mehr davon?
Wir machen mehr davon und da ist noch sehr viel davon. Und ich freue mich auch richtig, damit rauszukommen, weil unsere Identität, unsere kurdische Identität, die lebt ja von Musik. Also das ist ja auch eine Art von Widerstand, die wir sozusagen zutage legen und mit der wir uns zum Ausdruck bringen. Also ich glaube, viele Kulturen fühlen das jetzt, weil ich glaube, es ist nicht nur was Kurdisches, aber mit Musik drücken wir uns auch aus. Und auf kurdischen Hochzeiten, wenn du da bist, ja okay, von morgens bis abends, es geht von 12 bis, keine Ahnung, wie viel Uhr, aber da ist es manchmal so, als wenn dir von morgens bis abends jemand mit einem Hammer auf den Kopf schlägt, so laut wie das da ist, aber da kommen diese Beats her, da kommt diese Hausmusik schon her, also da ist es schon und deswegen habe ich daraus dann sozusagen das fabriziert.
Kannst du mir eine ganz subjektive Antwort geben? Also die muss wirklich nicht für irgendwas stehen. Weil ich in dem Punkt bin ich noch sehr, sehr uneins mit mir und der Welt, was kulturelle Aneignung auf dem musikalischen Sektor bedeutet.
Ich sehe das nicht so kritisch, ehrlich gesagt. Ich finde es schön, wenn Menschen da draußen diese Musik spielen.
Also sich und, auch anderer Töpfe,
ja,
wir können das
also
jetzt,
wenn ich jetzt auf
den kurdischen wegnehmen, sondern generell.
Genau, auf, wenn ich jetzt an den DJ Hugel denke, also ist ein französischer DJ, der total viral geht, der auf dem Coachella auflegt und mit Snoop Dogg auf die Bühne geht und seine Tracks, seine Samples da spielt, aber auch viel Afrika-House spielt. Ich persönlich, also kann von mir jetzt sagen, ich finde es nicht schlimm, diese kulturelle Aneignung in Anführungsstrichen, weil ich es schön finde, wenn es überhaupt stattfindet. Ich finde es gut, wenn es überhaupt stattfindet. Und darum geht es doch letztendlich. Es muss doch einfach nur stattfinden. Es ist doch egal, wer es spielt. Und das unterstreiche ich in dem Sinne. Aber trotzdem, ich finde es wichtig, dass du das ansprichst, weil ich mir dann auch gedacht habe, bei kurdischer Musik ist es ein bisschen was anderes. Weil das ist noch politischer, habe ich manchmal das Gefühl. Weil ne, kurdische Identität ist einfach politisch und kurdische Musik ist auch politisch und viele Lieder, die rausgekommen sind, sind auch politisch oder identitätsmäßig auch geprägt oder sind auch deswegen rausgekommen, weil es da ums Land geht, weil es da um Identität geht, weil es da um Erinnerung geht, um Schmerz. Und da muss man dann eben aufpassen. Also man sollte trotzdem immer mal wissen, worum geht's in dem Song und kann ich das jetzt sozusagen für mich anwenden? Also wenn man das Bewusstsein hat, dann finde ich das
dann ist total es okay, weil ich glaube, es werden dir viele sagen, okay, jetzt auch bei African Beats oder was auch immer, das hat ja auch oft was sehr, sehr Politisches.
Absolut.
Ne? Das ist sehr aufgeladen. Und ich kann rein intellektuell, kann ich etwaige Bedenken auch nachvollziehen, dass es schmerzt, die Vorstellung, dass sich jemand dieser Tribes, dieser Sachen bedient, dieser Symbole und sie kommerzialisiert, ohne zu wissen, wo es herkommt, was Sache ist.
Ja.
Andererseits finde ich, dass es gerade bei Musik, bei Literatur, bei Kunst, bei Kultur, das kann man nicht zurückrechnen, das kann man nicht auseinanderrechnen. Wenn man es täte, würden unglaublich viele Sachen in so Bestandteile zerfallen. Also das ist ja auch der Zauber, dass du etwas durch die Sinne aufnimmst und nicht dir so eine Ingredients-Liste quasi vorher durchlesen willst. Ne? Ja. Es ist irgendwie so ein schmaler Grat so dazwischen, finde ich.
Ja, also solange du verstehst, worum es da geht, ist mir alles andere, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also
deswegen habe ich dich auch ganz subjektiv gefragt.
Genau, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich will es auch nochmal betonen, aber ich finde, für mich ist es einfach nur wichtig, verstehe es und spiele es. Und mir ist ja auch wichtig, wenn ich jetzt diese Musik rausbringe, ist mir ja total wichtig, dass andere DJs das auch spielen.
Mhm.
Und dass sie sich auch damit identifizieren können und das verstehen. Mhm. Und ganz ehrlich, in den ganzen Produktions- und im Keller, als ich diese Musik jetzt produziert habe, in Berliner Kellern sozusagen, da war ich jetzt auch mit zwei deutschen Jungs unterwegs, die mit denen ich das produziert habe. Und die haben am Anfang überhaupt nichts davon verstanden, aber jetzt sind die Kurden, also weil die es einfach so krass verstanden haben und jetzt damit umgehen können mit diesem Material und ich bin total dankbar dafür.
Crying at the Discotheque, es geht weiter. Okay, Alcazar, warum dieses Lied?
Dieser Song, also ich finde, ein DJ-Gig muss davon leben, dass man mit einem guten Song abschließt. Und das ist ein Song, mit dem ich immer gerne abschließe, so wie Freed from Desire, kennt man ja auch, oder einige andere Songs aus den 90ern, 80ern, damit schließe ich immer gerne ab. Also das sind die House-Tracks, die sozusagen einfach jeder kennt.
Ist das dann zum Schluss, provozierst du dann nochmal den Schmerz, weil das Songs sind, zu denen man so gerne tanzt und dann wird einem klar, jetzt ist es vorbei, sodass man sich danach sehnt, dass du wiederkommst?
Ja, das ist so ein, ich komme wieder, so ein Abschiedssong, aber ey, ich komme wieder und ihr wollt mich haben, so deswegen tanzt jetzt, aber das ist ein guter Abschlusssong, also zu dem geht man gerne feiern und alle, und das ist meine Erfahrung, drehen darauf durch.
Bevor wir ihn jetzt spielen, ich habe dich jetzt konstant DJ genannt, weil die Techno-DJ Anna Reusch war hier neulich zu Gast. Also wer könnt ihr euch jederzeit als Podcast nochmal anhören. Gutes Stichwort, über Sounds beispielsweise. Ich sag's noch eine Weile dazu, das ist der neue Name der ARD Audiothek. Könnt ihr euch die App runterladen und dann alle möglichen Podcasts hören, natürlich auch die Hörbar, ganz, ganz viele unterschiedliche Gespräche. Anna Duschime war hier, Sepp Schellhorn, Bastian Pastewka, Senta Berger, Anke Engelke, Francesco Wilking, Betteroff, Sophie Hunger, Jördis Triebel und viele andere auch. So, warum habe ich davon jetzt angefangen?
Anna Reusch.
Ach, wegen Anna Reusch, genau. Vielen Dank, Mariam Celik. Im Hintergrund ist die Producerin. Anna hat nämlich gesagt, sie möchte DJ genannt werden und sie findet DJen doof. Wie ist es für dich?
Ich bin bei Anna. Anna, ich liebe dich. Nein, ich finde, also ich will es nicht kompliziert haben.
Also ist DJ. Das, bist du generell gegen Gendern?
Nein,
du ja nicht.
Nein, dann bin ich gar nicht. Ich mache immer einen Doppelpunkt und bin voll dafür. Mir geht es einfach nur um mein Selbstgefühl. Also ich habe das Gefühl, in dieser Welt, in dieser Musikwelt ist nochmal eine andere Sprache. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sie verändern muss. Also will ich auch in dem Sinne nicht, aber es kann für mich einfach DJ sein und damit fühle ich mich wohl, weil damit bin ich aufgewachsen. Also wenn ich angekündigt werde, nenne ich gerne DJ.
Ich finde
DJ.
Auch, genau, das Jockey ist einfach, finde ich, ein sehr neutraler Begriff.
Ja, ich finde, genau, es ist ein neutraler Begriff, darum geht es am Ende. Genau. Also man muss es jetzt nicht komplizieren.
Man muss einfach ein gutes Set machen.
Ja, da könnt ihr gerne reinholen.
ersten zwei Plattenspieler hast du dir 2012 zugelegt. Hast du die noch?
Ja, die habe ich noch. Woher weißt du das?
Benutzt du sie noch?
Ich benutze sie noch, ja. Also mit also Plattenspieler, kommen sie, aber die sind bei mir zu Hause. Ah, ja, die sind okay. Bei mir zu Hause, damit habe ich gelernt aufzulegen. Genau, hat mir ein guter Freund auch gezeigt, weil ich sag's auch, wie es ist. Also ich meine, Musik, ja, war ein Teil unserer Geschichte, aber das Equipment war ja nicht zu Hause.
Nee.
Wir hatten ja zu Hause kein Equipment. Das Einzige, was wir hatten, waren Computer von 1915 gefühlt und der stand im Flur und egal, was du damit gemacht hast, deine Geschwister sind ja dann vorbeigegangen die ganze Zeit und haben immer geguckt, was machst du eigentlich gerade? Und dann hast du 5 Minuten Zeit, also du hattest 5 Minuten Privatsphäre sozusagen. Und deswegen war es für mich voll schwierig, diesen Einklang oder diesen Zugang zu Musik zu finden oder als DJ sozusagen auch zu arbeiten, weil ich das ganz lange nicht hatte. Also ich hatte keine Vorbilder, ich hatte keinen Zugang, ich wusste nicht, kann ich das jetzt? Ist es erlaubt von meiner Mutter? Und als ich dann aber angefangen habe, hat meine Mutter ja gesagt, ich bin dein größter Fan.
Hat sie?
Hat sie gesagt, ja. Und dann sagt sie immer, auf Kurdisch sagt sie dann
sag
immer.
Sag es mal auf Kurdisch.
Sie sagt immer, Tülin dişteki Musik çedike. Also, und das ist total spannend, dass sie das sagt, weil das von einer kurdischen traditionellen Mutter zu hören, ist total, es ist wie ein Ritterschlag. Also es ist wirklich, es ist was ganz Besonderes in dem Moment. Und mit diesem Equipment sind wir ja nicht groß geworden, wie gesagt. Und dann habe ich mir aber irgendwann gewünscht, hey, ich will einen Plattenspieler, ich will lernen, wie das geht. Und ich dachte die ganze
Zeit,
genau, ich brauche Mischpult, ich brauche dies, ich brauche das. Und als ich Berlin sozusagen verstanden habe, auch von weiter weg, habe ich mir das dann auch sozusagen gewünscht und dann kam das und dann habe ich es damit gelernt.
Ab 2016 bist du regelmäßiger hin und her, mal für Partys, mal für ein Dreivierteljahr. Eine Freundin von dir hat dich auch darin bestärkt, glaube ich, weiterzumachen und diesen Weg zu gehen.
Genau, die hat bei Flux FM gearbeitet. Das heißt, sie hatte auf jeden Fall Musikerfahrung auch, was in dem Bereich total notwendig ist. Und sie hat mir dann aber gesagt, hey Tülin, ich kann dir Equipment besorgen. Und ich war so, hä, wirklich? Weil ich kannte das nicht. Mhm. Und dann meinte sie, ja, natürlich. Und dann hat sie mir Equipment besorgt und ich war total überrascht davon. Und dann habe ich losgelegt und habe dann auf großen Partys aufgelegt. So zum Beispiel auf dem CSD in Berlin. Und dieser Moment, wenn du da auflegst auf dem Truck,
wow,
das ist ein unbeschreiblicher Moment, weil in dem Moment bringst du ja sozusagen mit deinem Beat den LKW und die Menschen zum Beben. Ja, und was stimmt. Besseres gibt es ja nicht. Also was Besseres gibt es ja nicht, um Menschen zusammenzubringen. Egal wie jemand aussieht, du bringst die Menschen zusammen zu dieser Musik. Und in dem Moment war mir klar, alles klar, das muss weitergehen.
In die Richtung geht es, genau. Ja. Du bist 2020 nach Berlin gekommen. Diese Talkshow, von der wir gesprochen haben, Anders beim WDR, wann war das? Hast du das noch im Kopf?
Also es war 2022 mit der Talkshow, weil ich dachte, okay, warte mal, alles das, was mich ausmacht, warum muss ich mich für eine Sache entscheiden? Wer sagt mir das, dass ich diesen Weg sozusagen gehen muss? Und ich habe das Gefühl, dass ich dafür geboren bin und dass das mein Weg ist, dass ich dafür bestimmt bin, Dinge zusammenzubringen, die auf den ersten Blick eben nicht zusammengehören. Und das ist eben Menschenrechtsarbeit mit Mode, die mich ja auch interessiert.
Und mit Comedy, ich meine, das ist schon ein großer Sprung.
Ja, 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 und ja. Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit und eben aber auch Musik und Politik. Mhm. Und das habe ich dann für mich zusammen kombiniert und daraus habe ich dann aber auch die Sendung gemacht.
Die ja auch, wie gesagt, sie hat zwar keinen Grimme-Preis gekriegt, den hat dann Böhmermann gekriegt. Surprise, ja. Surprise. Ja. Aber sie war nominiert und ich weiß es gar nicht, es ging nach der zweiten Staffel nicht weiter. Ich hatte aber auch das Gefühl, du hast da sehr genaue Vorstellungen, was du wie wolltest. Es ist jedenfalls nicht weitergegangen, was ja nicht bedeutet, dass du nicht noch neue Projekte in die Umlaufbahn schießen kannst. Ich kann und möchte mit dir natürlich nicht aus diesem Gespräch herausgehen, ohne über das zu sprechen, was passiert ist 2014. Das jesidische Volk wurde vom IS angegriffen im Nordirak. Es fand ein, so ist es auch offiziell, das ist die anerkannte Formulierung, ein Völkermord an den Jesiden statt. Viele Menschen wurden getötet, verschleppt. Frauen wurden auf dem Markt in Mosul feilgeboten. Kleine Jungs wurden ausgebildet, teilweise als Selbstmordattentäter. Ich habe da Zahlen gefunden, nach Angaben der UN wurden 5.000 bis 10.000 Jesidinnen und Jesiden ermordet und über 7.000 jesidische Frauen und Kinder, meistens Mädchen, entführt. Das ist das, was passierte. Duzen und dein Vater sind hingeflogen in dieses Gebiet, haben Interviews geführt, haben das Ganze mit der Kamera festgehalten, sind zurückgekommen. Duzen hat vorgehabt und hat daraus auch einen Film gemacht, einen sehr, sehr ergreifenden Film. Und das hat eure ganze Familie neu aufgestellt und euch alle natürlich auch verändert. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dich mit einer gewissen Zeitverzögerung. Aber wenn du es jetzt in eigenen Worten beschreibst, was passierte ab 2014?
Ja, ab 2014 hat sich das Leben einfach verändert, weil all die Geschichten, die wir von Oma kannten und von Mama und Papa, die haben sich bewahrheitet auf einmal 2014. Obwohl man ja dachte, man ist jetzt so weit, dass man verstanden hat, wer wir sind.
Die jesidische Glaubensgemeinschaft in zwei, drei Sätzen.
In zwei, drei Sätzen. Wir sind auch eine monotheistische Religion.
Monotheistisch.
Genau, wir glauben an einen Gott und es ist eine sehr friedliche Religion, würde ich sagen. Klar, also jede Religion bringt nochmal was anderes mit. Also da gibt es natürlich auch die Heiratsregel, die sozusagen aber auch aufgrund dessen gegründet wurde, dass man Angst hatte vor Verfolgung und Unterdrückung und deswegen sozusagen auch diese Heiratsregel eingeführt hat. Aber das ist sozusagen diese Kultur, in der ich aufgewachsen bin.
Die Heiratsregel bitte. Besagt, dass nur Jeside ist, wer einen jesidischen Vater
genau.
und eine jesidische
Mutter und man darf nur einen Jesiden heiraten. Mhm, okay. Genau. Und in der Schule war das ja so, dass ich ständig Referate halten musste über Jesiden und wer wir sind und was uns ausmacht. Und irgendwann hat man da auch keine Lust drauf, ständig zu erklären, wer man ist. Und deswegen gibt man dann irgendwann bekannt, alles klar, ich bin das, was du mir sagst.
Weil es ja auch nur in Teilen, in Anführungsstrichen, du hast ja auch gesagt, du hast ja mehrere Identitäten sozusagen in dir gespürt.
Genau, ich habe ja mehrere Identitäten in mir gespürt und dann, gibt man dem sich irgendwann hin und sagt, ich habe keine Lust mehr zu erklären, wer ich bin. Aber 2014 ist dann eben genau das passiert, was du eben erklärt hast. Und da hat sich dann von heute auf morgen das ganze Leben hat sich irgendwie verändert, weil man auf einmal sehr nah dran war und durch Social Media noch näher dran. Man hat auf einmal Bilder und Videos gesehen, die man nicht sehen will. Die will keiner sehen.
Ja.
Die will einfach keiner sehen und dann die Geschichten, die nach Hause getragen werden natürlich auch und dann diese Begegnungen auch. Und Duzen ist ja dann hin mit meinem Vater und wir waren alle dagegen und meine Mutter war auf jeden Fall auch dagegen, weil sie dann meinte, ihr könnt den Krieg nicht mit nach Hause bringen. Also ihr könnt den nicht mit nach Hause bringen. Es ist unmöglich. Wir kennen doch die Geschichten von damals. Wie könnt ihr jetzt da hinreisen? Aber meinem Vater und Duzen, die kannst du keine Steine in den Weg legen, die folgen ihrem Herzen und sind dann dahin und ich bin auch total dankbar, dass sie da hingehen. Sind. Aber für einige von uns war das zu viel Schmerz, also für mich zumindest.
Für dich war es zu viel Schmerz.
Und trotzdem will ich sagen, dass ich mir meiner Verantwortung auch bewusst war. Ich wusste, wo ich herkomme und was mich irgendwie ausmacht, aber die Frage war ja, wo will ich hin und will ich damit auch dahin? Und die sind dann mit dem Film nach Hause gekommen und die haben wir ja deutschlandweit dann auch gezeigt und hatten diverse Kinovorführungen. Waren dann auch bei der UN und haben den Film da gezeigt und auf einmal hat man dann aber auch verstanden, wer die Jesiden sind. Also auf einmal sind wir von traurigen Geschehnissen zur Berühmtheit geworden, in Anführungsstrichen. Und das war auf einmal verändernd. Also auch in meinem Leben war das verändernd. Und dann musste man nochmal anders erklären, wer man ist und welcher Religionsgemeinschaft man angehört.
Damit das nie wieder passiert und um eine gewisse Hilflosigkeit auch zu vermeiden, nach Möglichkeit, hat deine Familie, hat dein Vater mit Duzen, ich weiß nicht, wer genau auf die Idee kam, es ist auch letztendlich unerheblich, Hava Help gegründet, den Verein.
Genau.
Ich kann ihn und euch nur ans Herz legen, da mal im Netz zu schauen. Das ist ein Verein, den man auch unterstützen kann und unterstützen sollte. Sehr, sehr wichtig. Ihr unterstützt ganz unterschiedliche Projekte in Syrien, in Afghanistan.
Im Irak.
Im Irak, genau. Du hast, glaube ich, mal sinngemäß gesagt, als dann German Dream einige Jahre später gegründet wurde, eine Bildungsinitiative, die auf der Idee basiert, Demokratie zu stärken und Bildung zu fördern und Menschen als Wertebotschafter in Schulen zu schicken, um zu sagen, hier, es ist wichtig, wir haben die Freiheit hier, lasst uns friedlich miteinander leben, Aufklärung zu betreiben, damit eben Aggressionen, Brutalität, damit das alles nicht stattfindet und Menschen miteinander können. Da konntest du dich einklinken, weil das für dich sowas war wie eine Antwort, wie eine Hoffnung, wie eine Hilfe.
Richtig, also das war meine Antwort auf all den Schmerz, würde ich sagen. Also all der Schmerz, der seit Beginn, seitdem du geboren bist, ist ja dieser Schmerz da durch die Geschichten, durch diese Epigenetik, würde ich auch sagen, dieser Schmerz ist einfach in dir, ob du willst oder nicht, der ist einfach da. Und dann ist es deine Entscheidung, wie du damit umgehst und was du daraus machst. Und ich habe mich aber erstmal davon entfernt. Ich habe mich davon entfernt und auch als das 2014 passiert ist, musste ich mich auch entfernen, einfach um mich selbst zu schützen. Habe mich dann an meine Brüder gedockt, die dann sozusagen auch mehr Leichtigkeit hatten. Und meine Schwestern haben sich sozusagen diesem Schmerz angenommen. Was nicht bedeutet, dass es jetzt Trauerklöße sind, ganz im Gegenteil. Die haben natürlich auch Leichtigkeit und Freude in ihrem Leben und sind auch gute Menschen und gut gelaunte Menschen. Aber ne, wie gesagt, auch am Anfang schon, uns vereint ja sehr viel. Also wir haben ja viele Charaktere und viele Gedanken. Und dann kam aber 2018 German Dream dazu und da habe ich dann meine Verantwortung gesehen. Ich habe dann gesagt, alles klar, das ist die Antwort auf all die Ismen, die uns passieren, auf all den Schmerz, der uns passiert. Und da kannst du in die Schule gehen und sagen, was dich beschäftigt, was dich ausmacht und wo du hin willst und mit den Schülern ins Gespräch gehen. Und ich finde, die SchülerInnen von heute, die sind genau die Gegenüberschaft, die man braucht. Weil die sind ehrlich, die sind konstruktiv und mit denen kann man gut streiten.
Gut, aber wenn ich richtig informiert bin, als ihr losgegangen seid damit, auch du als Wertebotschafterin in Schulen, also so um die 20er-Jahre-Wende, da ging es schon sehr um Selbstbestimmung. Also ich, ist jetzt ein großes Wort für Schüler und Schülerinnen, aber ne, um eine gewisse Freiheit, um das, was
um Gleichberechtigung.
Diese Kinder, Gleichberechtigung und was diese Kinder auch unter Demokratie möglicherweise verstehen oder wie sie davon im Alltag profitieren können. Du hast neulich in einem Interview gesagt, das hat sich jetzt heute durch TikTok und so weiter, ist es leider in eine Richtung gegangen, dass die Themen heute, das Thema heute Nummer eins ist Religion oder Religiosität. Mhm. Und dabei reden wir nicht vom Hinduismus und Om, sondern von Radikalisierung.
Richtig. Also das hat sich verändert. Also ich kann den Vergleich ziehen insofern, wie gesagt, dass ich 2018, 19, 20 in den Schulen war. Und ja, da war damals, wenn ich gefragt habe, hey, was sind eure Lieblingswerte? Und das stellen wir eingangs immer. Also wenn wir in die Schulklasse gehen und der Wertebotschafter wird begleitet von einem Moderator oder von einer Moderatorin. Und dann wird erstmal über Werte gesprochen. Was ist euch wichtig? Welcher Wert ist euch wichtig? Und dann wird angekreuzt. Dann war wichtig Gleichberechtigung, Freiheit, wie du es gesagt hast, Familie und genau Toleranz auch, ganz großes Thema. Und das hat sich nach ein paar Jahren, jetzt heute, sehr verändert. Und da war Religion sehr wichtig, auch Familie, aber alles in Bezug darauf. Und ich würde auch sagen, das hat was auf jeden Fall mit Social Media zu tun, einfach weil sich da auch vieles radikalisiert hat, insofern, dass ich spreche von dem Instagram-Paradoxon. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man auf Social Media schnell einer Meinung sein kann oder eine Haltung mit anderen haben kann, ohne seine eigene Meinung zu bilden, weil man so beschallert wird von den Meinungen von anderen. Und trotzdem will ich aber sagen, dass in den Schulen, da ist so ein Dazwischen. Also man kann sich noch entscheiden. Entweder habe ich meine eigene Meinung oder gehe ich mit den anderen mit. Und da ist es ganz wichtig, Räume zu schaffen, wo man noch miteinander reden kann, wo man konstruktiv miteinander reden kann. Und ich habe das Gefühl, das können wir mit German Dream. Man kann die noch nehmen, man kann noch mit ihnen reden. Man kann darüber diskutieren. Auch wenn sie sagen, Religion ist mein wichtigster Wert, kann ich mit denen in Austausch gehen und sagen, hey, warum? Warum ist das so? Und dann klären die es mir. Und dann, ich will die nicht anders polen, darum geht's nicht. Ist mir auch wichtig. Aber lass uns auf Augenhöhe treffen, weil vieles passiert ja auch aus Unterschieden. Also die machen Unterschiede. Hey, du bist Kurdin, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist Frau, mit dir will ich nichts zu tun haben. Hey, du bist Türkin, mit dir will ich nichts zu tun haben. Es wird ja mittlerweile auf diese Identität gedrückt. Also mit dir will ich nichts zu tun haben. Und bist du für mich oder bist du gegen mich? Und da müssen wir wieder hinkommen, dass ich das Gefühl habe, und das schaffen wir in den Schulklassen und in den Schulräumen, dass wir da einen Dialog schaffen, dass man wieder miteinander reden kann. Und das auf Augenhöhe und das auf eben auch konstruktiv und dass man auch miteinander streiten kann. Also man kann auch miteinander streiten. Das aber ich habe ja das Gefühl, das ist auf Social Media verloren gegangen. Man kann nicht mehr miteinander streiten oder man ist nur im Streit und man wird gecancelt. Und das darf es halt nicht sein. Und davon darf man sich kein Beispiel nehmen.
Also ich kann nur nochmal darauf hinweisen, German Dream, Hoverherb, aber auch German Dream, lest euch was darüber durch. Es ist unverantwortlich, dass zurzeit gerade Gelder für demokratiestärkende Projekte gekürzt oder gestrichen werden. Es ist genau der falsche Zeitpunkt.
Richtig.
Also so kann man sich wirklich selbst ins Knie schießen als Gesellschaft. Das muss anders laufen. Und wenn es nicht anders geht, muss es eben privat wieder stärker unterstützt werden. Und wir können nicht aus diesem Gespräch rausgehen, müssen wir aber ganz schnell, ohne das Projekt der Scoring Girls von Tuba zu erwähnen. Gelingt dir das in zwei Sätzen?
Es gelingt mir. Es ist Teilhabe, es ist Zusammenkommen, es ist Mädchen haben Spaß und eine Freiheit. Also da kommen kleine Mädchen zusammen.
Wo?
die sowohl in Köln als auch in München, in Berlin, im Irak, in Syrien durch Fußball zusammenkommen. Aber es geht nicht nur um Fußball, es geht um pädagogische Arbeit, es geht um Hausaufgabenhilfe und es geht darum, um die Antwort, die mich immer beschäftigt hat, wer bist du und wo willst du hin? Und da findest du die Antwort.
Schön. Also vielen, vielen herzlichen Dank für all die Inspirationen, für all die Sachen, die wir jetzt zum Schluss leider nur so ein bisschen angerissen haben. Das sind große Themen, aber wir haben sie zumindest hier drin gehabt. Wer das Ganze vertiefen möchte, es gibt im Netz genügend Möglichkeiten und unter Havar, auf eurer Seite, findet man alle weitere führenden Links und viele Informationen. Zum Schluss würde ich gerne nochmal das Buch erwähnen und in kurzer direkter Absprache mit dir, habe ich auch gerade erfahren, wir dürfen 3 Exemplare verlosen. Wut und Wärme, wie wir mit Schwesternschaft Deutschland verändern, erschienen im Brandstätter Verlag. Und die Frage, die Sie richtig beantworten müssen, das ist jetzt eine reine Ratenummer für Sie. Hat Vater Tekkal gesagt, Deutschland ist das Land der Schwäne, Deutschland ist das Land der Autos oder Deutschland ist das Land der Chancen? Und hat seine Kinder dementsprechend erzogen. Gut, dann fallen die Schwäne raus. Das war jetzt die erste Hilfe. Schreiben Sie die richtige Antwort in eine E-Mail und schicken Sie auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse mit, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Gut, dann gehen wir jetzt raus mit dem Song deiner Beerdigung. Wenn du nach deiner Großmutter kommst, was ja der Plan ist, ist dann auch viel, 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 viel Zeit. Ich hoffe, dass das eine gute Zeit wird, weil ich werde irgendwann dann ausgestiegen sein. Aber wenn du auch 107 wirst, können wir uns ja ausrechnen, läuft Small Town Boy von Brunsky Beat wann?
5220.
Lass uns das wirklich mal ausrechnen. Du bist jetzt 34.
Also ich will das nicht ausrechnen. Willst du mir Angst machen?
Nein, jetzt? 76, also 66.
Also Mathe war meine 73. Schwäche.
Ich meine, in 73 Jahren würde der Song dann laufen, wenn du 107 wirst. Ja, wenn ich das richtig ausgerechnet habe.
Danke für die schlechte Laune.
Also bitte, in 73 Jahren bist du 107. Kann ich dich nur zu beglückwünschen, weiß ich nicht genau. Das wird der Song auf seiner Beerdigung sein, Small Town Boy, Brunsky Beat. Möchtest du noch irgendetwas sagen zum Abschied?
Ich hoffe, ihr habt mich alle geliebt.
Ist das schon so ein Intro für die Beerdigung oder ein Outro für dieses Gespräch hier?
Das ist sowohl als auch, also weil ich fühle mich jetzt 107. Also ich bin gerade auf meiner Beerdigung.
Okay, sorry. Ja, also dann.
Aber viel Spaß damit.
Ja, vielen Dank. Ist ein guter Song. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.